mal so viele Knöpfe drücken. So, komme ich? Ja, okay. Gut, so viel Technik. Ja, ich freue mich, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen, zusammen mit meiner Frau Marion. Bevor ich mit der Predigt beginne, kurz etwas zu mir. Meine Frau und ich, wir waren 20 Jahre lang Pastoren einer Gemeinde in Kassel. Sie hat das Lobpreisteam geleitet, ich war zweiter Pastor in dieser Gemeinde und dann hat Gott uns 2012 nach Kiel berufen und seitdem bin ich Pastor dort in der Freien Christengemeinde. Und dies ist sozusagen unsere Geschwistergemeinde hier. Wir freuen uns, dass Gideon und ich, dass wir uns gut verstehen oder dass wir uns gut verstehen als Ehepaare. Schon Christian und ich, wir haben ein gutes Verhältnis gepflegt und wir freuen uns, dass wir einander haben dürfen und gemeinsam in dieser Stadt und in diesem wunderschönen Bundesland dienen dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung bei unserem internationalen Gottesdienst auf der Kieler Woche. Gideon kam irgendwann, ich weiß nicht, 2-3 Jahre ist es her, auf mich zu und sagte, hey, wir möchten euch unterstützen durch Dasein und wenn wir euch helfen können durch Mitarbeit, dann tun wir das auch gerne und wir schätzen das. Und es wird auch in der Stadt wahrgenommen, ich werde immer wieder darauf angesprochen, es wird gesehen, wenn Gemeinden, wenn Kirchen zusammenarbeiten und damit ein Statement in der Stadt setzen. Und so ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch dort mit beteiligt und wir gemeinsam das Wort Gottes über dem Festgelände der Kieler Woche verkünden dürfen, dass wir die Ehre Gottes erheben können, dass wir, und das ist etwas, was Gott uns gezeigt hat, dass Gott uns gerufen hat, dass wir das Lobpreis Gottes über der Stadt ausrufen sollen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, bei diesem Gottesdienst geschieht das. Und danke, dass ihr mit dazu beitragt. Ich möchte euch heute, vielleicht können wir die Folie anmachen. Genau, ich möchte euch heute in ein paar Dinge mit hineinnehmen, die Gott in meinem Leben gewirkt und in mein Leben hineingesprochen hat in den letzten Monaten. Ich möchte euch da ein bisschen Einblick geben in etwas, wo Gott zu mir gesprochen hat. 3 Erlebnisse, die für sich einzeln genommen schon ein Reden Gottes für mich geworden sind, zusammengenommen, aber mir eine neue Perspektive eröffnet haben. Ich werde diese Erlebnisse berichten und werde sie dann zusammenführen. Das erste Erlebnis, was wir hatten, war Anfang Oktober. Meine Frau und ich, wir lieben das. Wir haben eine zweite Heimat hier oben im Norden. Wir lieben das, dass wir an der Ostsee wohnen. Dann können wir nämlich an der Nordsee Urlaub machen. Das ist einfach klasse, morgens noch gemütlich hier zu frühstücken und dann trotzdem vormittags schon am Urlaubsort zu sein. Was gibt es Genialeres? Und wir lieben die Insel Amrum, machen seit vielen Jahren regelmäßig dort Urlaub. Anfang Oktober war es uns mal wieder möglich. Wir hatten ein paar Tage frei und haben unsere Zeit dort genossen. Und dann saßen wir eines Tages, war Sonntagmorgen, der Sonntag von Erntedank, saßen wir am Frühstückstisch, haben gefrühstückt und dabei ein wenig Bibel gelesen und wollten so in diesen Tag so langsam hineinstarten und unsere freie Zeit genießen. Und schon am Abend vorher, aber speziell beim Frühstück, ging mir ein Gedanke einfach nicht aus dem Kopf. Ich konnte den einfach nicht beiseite schieben. Ich konnte mich aufs Frühstück nicht richtig konzentrieren. Ich konnte mich auf die Bibel lesen, nicht richtig konzentrieren. Es ging mir einfach ein Gedanke nicht aus dem Kopf und ich konnte ihn nicht wegschieben. Und das ist ein Gedanke, der für mich ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich bin aufgewachsen, groß geworden in einer Freikirche, in einer Baptistengemeinde in Kassel. Ich diene in einer Freikirche und der Gedanke, der mich einfach nicht losließ, war der Gedanke, geht in den Gottesdienst, dort in der evangelischen Kirche. Das war jetzt zu schnell. Okay, funktioniert irgendwie nicht. Eine Folie zurück, bräuchte ich nochmal. Eine Seite zurück. Technik. Okay, eine Seite zurück, das Bild von der Kirche. Geht gerade nicht, dann macht es lieber ganz aus. Okay, also der Gedanke, der mir nicht aus dem Kopf ging, das war diese, genau, da sehen wir sie jetzt. Da war der Gedanke, geht in den Gottesdienst der evangelischen Kirche dort auf Amrum. Für mich ungewöhnlich, ich bin nicht so vertraut mit kirchlichen Gottesdiensten und diese Liturgie in der Kirche, das ist nicht so ganz meine Welt. Deshalb war dieser Gedanke für mich etwas ungewohnt, gleichwohl ließ er sich einfach nicht beiseite schieben. Dann saß ich da und sagte, ach, es wäre doch viel schöner, irgendwie am Strand spazieren zu gehen oder so, und habe ein bisschen hin und her überlegt, aber es ließ mich nicht los. Und ich bin es gewöhnt, wenn man innerlich einen Gedanken hat und er lässt einen nicht los, dann komme ich irgendwann auf den Gedanken, könnte das ein Reden Gottes sein? Könnte das sein, dass Gott mir was sagen möchte? Und wie findet man das raus? Wie immer beim Wort Gottes, man findet raus, ob das ein Wort Gottes ist, indem man es tut. Also habe ich dann mich zusammengerissen, habe zu meiner Frau gesagt, du Schatz, ich habe den Eindruck, wir sollten heute Morgen in den Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Nebel dort gehen. Und dieser Gedanke lässt mich einfach nicht los. Und dann sagte Maria, na dann machen wir's. Der ging um 10 Uhr los, das war 20 vor 10, also wir ganz schnell unsere Sachen gepackt, auf die Fahrräder, rasend schnell über die halbe Insel gefahren, um rechtzeitig zu sein. Und mit dem ersten Gong um 10 Uhr haben wir den Gottesdienstraum betreten. Das war der Erntedank-Gottesdienst, die Kirche war rappelvoll, fast bis auf den letzten Platz, weil es ein besonderer Sonntag war. Und dann sitzt du natürlich in so einem Gottesdienst und denkst, warum bin ich jetzt hier? Warum möchte Gott, dass ich hier bin? Das ist übrigens eine hervorragende Ausgangssituation, um das Wirken Gottes zu erleben. Mit dieser inneren Haltung kommen, was hat Gott vor? Was möchte Gott zu mir heute reden? Was ist das, was er mir sagen möchte? Ist es eine Begegnung mit irgendjemandem? Ist es irgendwas in der Predigt, in dem wir Lieder singen, wo möchte Gott mir begegnen? Ich weiß nicht, ob du auch Leute kennst oder vielleicht mal diesen Spruch losgelassen hast selber, ach weißt du, die Predigt bringt mir nichts mehr. Mag ja sein, dass es am Prediger liegt, aber hast du schon mal überlegt, dass es vielleicht am Hören liegt? Dass es nicht an dem Reden des Predigers liegen könnte, sondern es könnte sein am Hören. Die Bibel sagt uns, seht nun genau zu, wie ihr hört. Und der Hebräerbrief sagte, das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Es gibt eine Verantwortung von uns, wie wir hören und wie wir hinhören. Das ist die erste Lektion, die ich gelernt habe. Geh nie passiv in einen Gottesdienst, sondern geh aktiv und erwarte, dass Gott dir begegnet. Rechne damit, Gott zu begegnen. Komm mit dieser inneren Aufmerksamkeit, dass Gott dir begegnet. In dieser Haltung war ich in diesem Gottesdienst. Gott, warum bin ich hier? Warum ließ mich dieser Gedanke nicht los? Ich habe es, um es kurz zu machen, in dem Gottesdienst nicht rausgefunden. Ich ging aus dem Gottesdienst weg, wir hatten keine besondere Begegnung. Es war nichts irgendwie, was besonders auffällig war. Aber in den nächsten Tagen merkte ich, etwas ging mir einfach nicht mehr aus meinen Gedanken raus. Und das war der Bibelvers, über den die Pastorin dort in der Kirche gepredigt hat. 1. Timotheus 4, 4 bis 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht oder nichts ist verwerflich, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns davon Gott trennen. Okay, ist ein relativ bekannter Bibelvers, aber diese Hoffnung für alle Übersetzung, die war mir nicht vertraut. Als sie das erste Mal sagte, und es ist mir im Gedächtnis geblieben, weil die Pastorin wiederholte diesen Bibelvers immer wieder in der Predigt. Immer wieder, und dann hat sie so ein paar Gedanken gehabt, aber immer wieder wiederholte sie das. Und am Anfang war ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Bibelzitat ist. Dieses, alles was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Besonders dieses, nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Und irgendwie hakte sich dieser Bibelvers bei mir ein. Und irgendwann nach ein paar Tagen wusste ich, dieser Bibelvers ist es, was ich hören sollte, wo Gott zu mir sprechen sollte. Klar wurde mir das aber erst in der Verbindung mit zwei anderen Erlebnissen, von denen ich berichten möchte. Die erste Lektion für mich war nur, seht nun genau zu, wie ihr hört. Wenn wir mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören, sagt Jesus in Lukas 8, das Wort festhalten, uns nicht entmutigen lassen, dranbleiben und Frucht bringen, dann sind wir solche, wo das Wort auf guten Acker gesät wird. Diese Haltung, ich möchte von Gott empfangen, ist das Erste, was ich gelernt habe. Das zweite Erlebnis war eine kurze Zeit später. Okay, schlag mal das weitere Bild auf. Ist schon da, okay. Das zweite Erlebnis, was wir gehabt haben, war ein paar wenige Tage später. Da hatten wir Besuch von Freunden. Die kenne ich schon ziemlich lange. Es ist ein Ehepaar, wo ich Trauzeuge gewesen bin, vor inzwischen fast 30 Jahren. Und sie kamen uns besuchen und sie brachten ihren Sohn und dessen Freundin mit. Den Sohn kannte ich nur in Form des Kugelbauchs der Mutter. Und wir hatten den noch nie so gesehen. Jetzt ist er erwachsen, hat eine Freundin. Und sie kamen uns besuchen. Sie trafen genau ein an einem Sonntagmorgen. Wir trafen uns im Gottesdienst. Und ich habe geguckt, wo bleiben sie, wo kommen sie. Und sie kommen rein und ich begrüße sie so. Und ich dachte, mich trifft ein Schlag, als ich die gesehen habe. Ich habe richtig nach Luft ringen müssen, als ich die Freundin von dem Sohn gesehen habe. Kennst du das? Es gibt manchmal in unserem Leben, jeder von uns hat solche Leute in seinem Umfeld, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer, Menschen, die uns eher Mühe machen. Menschen, die uns Sorge machen, vielleicht Eltern, die Sorge für ihre Kinder haben. Menschen, die irgendwie uns feindlich gesonnen sind oder die uns Mühe machen, ob ihres Lebenskurses oder wie auch immer. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Menschen, mit denen wir eher Mühe haben und für die wir nur noch wenig Glauben haben, dass sich mal positiv was ändert in deren Leben, weil wir einfach zu viele Erfahrungen gemacht haben. Okay, die Freundin von dem Sohn, als sie da kamen, die sah wie aus dem Gesicht geschnitten einer Person, die mir Mühe macht, aus. Als wäre es die jüngere Ausgabe von einer Person, die schon uns viel im Gebet herausgefordert hat, die uns viel in Situationen auch herausgefordert hat, wo wir echt an den Punkt gekommen sind, ob das nochmal was gibt in der positiven Entwicklung, ob Gott da noch was tun kann, so ein bisschen die Perspektive verloren haben. Und jetzt trat uns diese Frau gegenüber und die sah genauso aus wie diese Persönlichkeit, mit einem Unterschied: frei, erlöst und fröhlich, anstatt verkrampft, stachelig und bitter. Und das traf mich tief in meinem Herzen, als ich das gesehen habe, weil ich gesagt habe, Mensch, ich habe die Perspektive verloren für diese Person. Und hier sehe ich, als würde ich diese Person sehen, aber als würde Gott mich plötzlich in eine andere Perspektive hineinnehmen und sagen, das kann ich machen. Manchmal brauchen wir einen Perspektivwechsel auf Situationen, auf Personen, um sie anzufangen, mit den Augen Gottes zu sehen und mit Gottes Möglichkeiten. Manchmal muss Gott uns einfach verrücken an eine andere Stelle und sagt, halt dir das mal vor Augen. Es gab mal einen bekannten Pastor, zu dem kam eine Frau und sagt, kannst du mit mir ein Gebet der Übereinstimmung beten für meine Tochter? Sie geht Wege ganz jenseits von Jesus. Sie hat einen üblen Lebensstil, das fängt von der Kleidung an bis zu ihren Beziehungen und allen möglichen. Sie lebt einen üblen Lebensstil. Können wir beten, dass Jesus sie errettet? Und sagt der Pastor, natürlich können wir da beten. Komm, lass uns gemeinsam übereinstimmen. Dann fing diese Frau an, ach Herr, du siehst, wie schlimm meine Tochter ist, und schüttete so dieses ganze Negative aus. Und der Pastor unterbrach irgendwann und sagt, sorry, mit dir kann ich kein Bete Übereinstimmung beten. Und dann sagt sie ganz geschockt, warum? Und sagen, du hältst dir die ganze Zeit nur ihre Unerlöstheit vor Augen. Ich kann mit dir übereinstimmend beten, wenn wir uns vor Augen halten, wie Gott sie sieht und wie sie erlöst ist. Manchmal brauchen wir diesen Perspektivwechsel. Das war das zweite Erlebnis, was mich getroffen hat und mich bewegt hat und sagt, Gott, verändere meine Augen, dass ich nicht nur das sehe, was vor Augen ist, sondern was du tun kannst, die Größe deiner Möglichkeiten. Und dann kam das dritte Erlebnis, Das war wiederum ein paar Tage später, waren meine Frau und ich auf einem Konzert. Wer mich kennt, weiß, es gibt eine Band, eine Musikgruppe, die begleitet mich irgendwie mein ganzes Leben. Das ist die Band U2. So der Soundtrack meines Lebens irgendwie. Die wurde 76 gegründet, seit 79 bin ich Fan dieser Band und die begleiten mich irgendwie immer. Sie provozieren mich manchmal, manchmal ärgern sie mich. Die Texte sind immer bedeutungsvoll und haben mir häufig was zu sagen. Es inspiriert mich, es lenkt meine Aufmerksamkeit auf etwas und häufiger redet auch Gott durch die Musik dieser Band zu mir. Auf jeden Fall, Marian und ich hatten das Vorrecht, wir konnten in Hamburg auf einem Konzert der aktuellen Tournee sein. Die aktuelle Tournee hat folgenden Hintergrund, das muss ich erklären zu diesem dritten Erlebnis. Diese Band steht wahrscheinlich relativ am Ende ihrer Karriere. Viele rätseln, ob das nicht die letzte Tour war und man sie das letzte Mal gesehen hat. Inhaltlich würde es einen Sinn machen, weil in den Texten der neuesten Lieder bei der neuen Tournee geht es um Rückblick. Der Sänger beschreibt in seinen Texten, als würde er das letzte Mal Weggefährten, Freunden, Fans, Kollegen, seiner Familie, seinen Kindern etwas mit auf den Weg geben, einen Gedanken, der ihm wichtig ist, den er nochmal sagen möchte. So die bekannten letzten Worte, das ist so der Inhalt. Es war ein grandioses Konzert, was wir erlebt haben. Wir konnten ziemlich vorne mit drinne sein. Und dann kam im Zugabenblock ein Lied. Und ihr seht hier, es war eine ziemlich große LED-Wand, einmal quer durch die ganze Halle, 30, 40 Meter lang oder so war das Teil. Und auf diesen Screens sah man zu dem Lied folgende Bilder. Man sah lauter verletzte, rebellische, meistens junge Leute, schrill gekleidet. Man sah lesbische Paare, schwule Paare, man sah Transgender-Leute, alles so Leute, die man irgendwie sagen würde, irgendwie draußen, anders und anderster. Also das waren auch teilweise keine schönen Bilder. Man sah Menschen mit ganz schrägen Lebensentwürfen. Man sah Menschen, deren Gesichter auch von ihrem Lebensstil zerfressen worden waren, die kaputt waren, zerstörte Persönlichkeiten. All das waren Bilder, keine schönen Bilder. Und wir standen da und sagten, wir haben so ein tolles erlebt und jetzt Konzert erlebt und jetzt diese Bilder und wir gehen mit diesen Bildern, die so turmhoch vor einem stehen, nach Hause und das berührte uns sehr unangenehm. Auf der Rückfahrt haben wir uns darüber unterhalten, dass uns das unangenehm berührt hat, diese Bilder, auch Bilder teilweise von sehr, also die wir so als unrein und anstößig empfunden haben. Und wir haben uns darüber unterhalten in der Fahrt und plötzlich kam mir der Gedanke in den Sinn, was war das Lied, was die Band dazu gesungen hat? Und das Lied, was sie dazu haben, so habe ich auch die Predigt überschrieben, was sie gesungen haben, hieß Love is bigger than anything in its way. Liebe ist größer als alles, was sich ihr in den Weg stellt. Und plötzlich traf mich das tief im Inneren, diese Bilder zum einen und dann der Liedtext zum anderen, und plötzlich wurde mir das klar, ich habe nur diese Oberfläche auf dem Screen geschaut. Bilder von Persönlichkeiten, Menschen, an denen ich erstmal einfach vom Menschlichen gesehen Anstoß genommen habe. Und der Text aber ist, Liebe ist größer als alles, was sich ihr in den Weg stellt. Und plötzlich war es, als würde Gott zu mir sprechen und sagt, du musst durch den Screen durchgucken. Du musst durch den Screen durchschauen. Es geht nicht, dass du das schaust, was vor Augen ist und was von deiner Position aus anstößig ist. Schau da durch. Meine Liebe, die Agape-Liebe Gottes ist größer als alles, was sich ihr in den Weg stellt. Du hast das Aussehen gesehen, du hast das Gesicht angeschaut. Aber Gottes Liebe ist größer als alles, was sich ihr in den Weg stellt. Zu Hause habe ich dann den Liedtext nochmal genauer nachgeschlagen. Und ich sagte ja schon, was die Inhalte waren. Und der Hintergrund ist, der Sänger in diesem Text beschreibt fast wie in einem Gebet oder in einem Ruf seines Herzens, bringt er Folgendes zum Ausdruck. ach, könntest du doch hören, wie ich zu dir sage, Liebe ist größer als alles, was sich hier in den Weg stellt. Wie ein Vater zu einem Kind, was Wege geht, was dem Vater Schmerz in seinem Herzen bereitet. Und der Vater sagt, ach, könntest du doch hören, wie ich zu dir sage, Liebe ist größer als alles, was sich ihr in den Weg stellt. Das hat mich tief in meinem Inneren getroffen und bewegt an dieser Stelle, wie häufig nehmen wir Anstoß an Menschen, weil sie anders sind, als wir denken, was man sein sollte. Ich möchte, um diesen Gedanken zu verdeutlichen, ein wenig über den Hintergrund der Band erklären. Diese Band hat sich getroffen in der Schulzeit zum ersten Mal durch einen Aushang in der Mount Temple Elementary School in Dublin in Irland. Und der jetzige Schlagzeuger der Band hat einen Aushang gemacht, suche Leute für eine Band. Das war so die Hochzeit des Punks in den 70er Jahren. Dort in Dublin war quasi so eine Jugendkultur total punkig. Und die Jugendlichen haben sich total schräg gekleidet, um zu provozieren. Wenn du heute einen Punk siehst, das provoziert ja nicht mehr. Ist irgendwie, wir sind schon daran gewohnt irgendwie. Nichts provoziert mehr daran, aber damals war das echt provokant. Der Lebensstil, der Kleidungsstil, die Haare, das ganze Aussehen. Viele von diesen Jugendlichen haben sich grell geschminkt. Männer haben sich als Frauen verkleidet und also total schräg Rollen gespielt, einfach um zu provozieren unter diesen Schülern. Und dann geschah jetzt Folgendes, ausgehend von einem Schülergebetskreis, den es damals an dieser Schule gab, brach eine Erweckung unter genau diesen Punkigen, diesen Verletzten, diesen rebellischen, diesen schrägen Jugendlichen aus. Und ganz viele dieser Jugendlichen, unter anderem die Musiker dieser Band, kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und so wie sie waren, so punkig, so schräg, so grell, so geschminkt, tauchten die in den Gemeinden auf. Und die Gemeinden waren nicht in der Lage, mit diesen Jugendlichen umzugehen. Sondern das Einzige, was sie ihnen vermittelt haben, war, ihr müsst erst anders werden, dann nehmen wir euch an. Für viele Jugendliche war das Ende des geistlichen Aufbruchs. Viele sind wieder weggeblieben, viele haben die Nachfolge Jesus hinterher aufgegeben. Diese Band hat viele, viele Jahre, von der ich gerichtet habe, U2, hat viele Jahre mit diesem gekämpft. Wie können wir da mit Jesus weitergehen? Eins der Lieder ist With or Without You. Da drückt der Sänger aus, ich weiß nicht, wie ich mit dir leben kann, aber ohne dich kann ich auch nicht leben. Also dieser Kampf da drin, aber viele Jugendliche haben Schiffbruch erlitten. Und angesichts dieser Bilder, die ich hier gesehen habe, habe ich mich gefragt, für mich selber, und wir müssen uns auch fragen, als Gemeinden, als Christen, wie gehen wir um mit Menschen, die anders sind? Wir leben heute in einer Gesellschaft, wir brauchen uns nur umgucken, wir brauchen bloß die Nachrichten sehen und manchmal schmerzt mich das wirklich. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Hetze immer mehr um sich greift. Hetze gegen Andersdenkende, Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten, Hetze zum Beispiel auch gegen Homosexuelle. Und das schmerzt mich wirklich. Manchmal sind Christen die Vordersten an der Spritze. Und das ist schlimm. Das ist richtig übel. Weil die Bibel sagt, dass an unserer Liebe die Welt erkennen wird, dass Christus Realität ist. Und ich glaube, und das ist das, was das zu mir gesprochen hat, diese drei Botschaften zusammengenommen. Ich glaube, was Gott uns herausfordert, ist, entdeckt, wie groß meine Liebe ist. Ich weiß nicht, ob du das für dich schon mal entdeckt hast, aber mir geht es immer wieder. Göttliche Dinge lernt man erst, wenn man ans Ende der eigenen Weisheit gekommen ist. Kennst du das? Wir reden so häufig von Liebe und ne, wir lieben einander. Es ist aber leicht mit Menschen, die einem grundsympathisch sind. Wenn du aber mit Menschen zu tun hast, die dich an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen, die für dich echt grenzwertig sind, mit denen du nicht mehr umgehen kannst, weil es dich völlig überfordert, dann ist das die Chance, ins Übernatürliche umzuswitchen, in die Liebe Gottes. Und so viele Christen büchsen an der Stelle aus. Ich habe Schwierigkeiten mit Leuten in der Gemeinde, wechsle ich die Gemeinde, habe ich die nicht mehr. Ja, ein Jahr später sagt Gott, dreh die gleiche Runde, hast in der neuen Gemeinde Schwierigkeiten mit Leuten. Was machst du dann? Gehst du wieder in die nächste Weite und dann bist du die ganze Zeit wie in so einem Karussell. Oder stellst du dich dem mal und sagst, Gott, meine Liebe für die Person ist am Ende, füll mich mit deiner Liebe. Und ich glaube, unsere Geschwisterliebe untereinander ist ein Übungsfeld dafür, dass wir lernen, wie wir die Liebe Gottes weitergeben können. Es heißt Folgendes über Jesus. Kommt gleich nochmal auf den Bibelvers, gehen wir mal einen Vers weiter, Römer 5, 6 bis 10. Hört mal, da heißt es Folgendes und das gilt dir und mir. Wenn du Jesus kennst, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig und der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Schau mal, das ist radikal, was hier steht in diesem Vers. Hier weist uns die Bibel darauf hin, dass Christus nicht für uns gestorben ist, weil wir selber so toll sind. Weil wir selber gut drauf sind und in der richtigen Spur laufen. Sondern hier heißt es, Christus liebt uns und hat sich für uns hingegeben, als wir selber noch total in Sünde verstrickt waren, als wir Gott den Rücken gekehrt hatten, ja, als wir seine Feinde gewesen sind. Und das ist die Liebe Gottes. Im ersten Petrusbrief gibt es ein Wort, da sagt Petrus, wie sich ganz praktisch in unserem Lebensstil unser Christsein äußert. Das baut sich so aufeinander auf. 2. Petrus 1, ihr könnt das nachlesen in den ersten Versen. Und in Vers 9 wird dann dieses aufeinander aufbauende Ausharren und ein Lebensstil der Nachfolge und sowas, dann endet diese Pyramide dessen, was sich aufeinander aufbaut, in zwei Begriffen. Reicht nun in dem Ganzen Bruderliebe da, Geschwisterliebe da und in der Geschwisterliebe Liebe zu allen Menschen. Reicht nun Geschwisterliebe darin Liebe zu allen Menschen. Das bedeutet, die Geschwisterliebe ist ein Übungsfeld dafür, dass wir die Liebe Gottes in diese Welt hin ausstrahlen. Und dann heißt es in Vers 9 von 2. Petrus 1, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen eigenen früheren Sünden vergessen. Das ist ein Hammer, oder? Das klingt sehr einfach, was ich sage, wenn ich hier von der Liebe Gottes rede, aber das ist das Herausforderndste, was es gibt. Jeder von uns kennt Menschen, die einen echt an den Rand der Geduld bringen, mit denen man nicht gut zurechtkommen kann. Für jeden mag das total unterschiedlich aussehen. Jeder kennt Menschen, die einen echt an die Kante bringen. Aber das sind genau die Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, damit wir die Dimension seiner Liebe lernen. Das ist ein Übungsfeld für uns. Und weißt du, wenn ein Mensch diese bedingungslose Liebe Gottes für sein eigenes Leben begreift, dann ist das das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Das ist größer als Heilung oder irgendetwas anderes. Wenn wir diese radikale Liebe begreifen, verstehen und dann in unserem Leben anwenden, das ist größer als alles. So ist die Liebe Gottes. Er blickt durch, nicht auf das, was vor Augen ist. Er blickt durch unsere ganzen Schrägheiten hindurch. Und dann sind wir bei dem Bibelvers. Und das war für mich die Zusammenfassung dessen, was ich dort in Amrum gelernt habe. Weil dieser Bibelvers ist nichts anderes als eine Wegbeschreibung, die uns aufzeigt, wie wir in der Liebe Gottes wachsen können. Wenn du vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gesagt habe, diesen Bibelvers nochmal liest, dann erscheint er plötzlich in einem anderen Licht. 1. Timotheus 4 und 5. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Manchmal schauen wir nur diese Oberfläche auf dem Screen und sagen, nicht gut. Aber diese Person ist eine Person, die Gott geschaffen hat. Und das Wort sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist schlecht oder verwerflich, für das wir Gott danken. Jetzt kommen wir in medias res. Jetzt kommen wir richtig auf den Punkt. Durch das Wort Gottes und durch das Gebet wird alles rein oder heilig, wie andere Besetzungen sagen. Nichts kann uns da von Gott trennen. Willst du, dass Gott ganz nah mit dir unterwegs ist? Dann geh diesen Weg. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Und sagen, wenn ich mit Situationen oder Umständen konfrontiert bin, die mich an die Kante bringen, die mir zu viel sind, die mich überfordern, hier ist ein Weg. Und das erste ist, anfangen, Gott zu danken. Für eine Person zum Beispiel. Es hat mal jemand geschrieben, ich las mal in einem Buch über Gebet. Das kam irgendwo aus England. Ein anglikanischer Pfarrer schrieb dieses Buch. Also, keine Ahnung mehr, wie der Autor gehießen hat. Und er sagt, er hat viel über Gebet gelehrt und er war so ein richtiger Beter vor dem Herrn. Und es gab aber in seiner Gemeinde einen Ältesten. Und dieser Älteste war ihm nicht sehr wohlgesonnen und hat ihm immer Knüppel zwischen die Beine geworfen. Machte ihm das Leben echt schwer. Und irgendwann sprach Gott zu ihm und sagt, fang an für Bruder so und so zu danken. Und er ging sofort ab wie das HB-Männchen, wie Schmidts Katze und sagte, kann ich nicht, der ist immer so blöd. Ich wäre froh, wenn er nicht mehr da wäre. Und Gott sagt, fang an für ihn zu danken. Und er hat dann mit Gott eine ganze Weile hin und her diskutiert, aber mit Gott kann man eine Diskussion nicht gewinnen. jedenfalls nicht, wenn man dranbleiben will. Schließlich hat er nachgegeben und Zähne knirschen und sagte, Jesus, ich danke dir für diesen Bruder. So fing es an. Aber Gott hat gesagt, ja, das war ein guter Versuch, nice try, aber nochmal. Und er ist dran geblieben und dann merkte er, wie sich was veränderte. Wie sich was ganz grundlegend veränderte durch sein Gebet. Ratet mal, was das war. Seine Haltung, sein eigenes Herz hat sich verändert. Und dann veränderte sich der ganze Umstände. Er bekam diese andere Perspektive auf seinen Ältesten und später wurden sie die besten Freunde. Bei Gott ist alles möglich. Aber es beginnt mit so einer veränderten Herzenshaltung. Es beginnt mit Danken. Kennst du Situationen oder Menschen, die dich an den Rand bringen? Fang an zu danken. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, für das wir Gott danken. Das zweite, durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Manchmal, wenn Leute uns echt nerven, dann spiegelt sich das wieder in dem, wie wir über sie reden oder wie wir über sie denken. Könnte es vielleicht ein Weg zur Veränderung sein, anzufangen, Wort Gottes zu sprechen, anstatt zu meckern? Verheißungen Gottes auszusprechen, anstatt zu sagen, schlimm, bös, und so weiter. Und das dritte, hier heißt es, durch Wort Gottes und Gebet wird alles rein. Fang an, für Personen und Umstände zu beten, die dir Mühe machen. Und zwar nicht in diesem Stil, wie wir es manchmal haben. Wir sagen ja so schnell, wenn da irgendein ein Problem ist, dann sagen wir, lass uns da mal reinbeten. Kennt ihr diesen Begriff? So frommdeutsch ist das. Lass uns da mal reinbeten. ich frage mich immer, was machen wir eigentlich, wenn wir uns da reingebetet haben? Dann stecken wir mit drinne. Und die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus, wenn wir uns da reingebetet haben? Verheißung Gottes, Wort Gottes zu beten für eine Person in einen Umstand, führt nicht dazu, dass wir uns reinbeten. Reinbeten ist manchmal wie so ein Traktor, der sich in so ein schlammiges Feld reindreht, bis die Reifen durchdrehen und alles nur noch qualmt. Sondern Verheißung, Wort Gottes aussprechen, bedeutet, die Frische des Himmels zu atmen und angesichts schwieriger Situationen Perspektive Gottes einzunehmen und die Luft Gottes zu atmen und Freiheit zu empfangen. Und dann ein kleiner Hinweis hier an dieser Stelle, das finde ich echt ein Hammer, da steckt eine Verheißung drin. Hier heißt es, durch Wort Gottes und durch Gebet wird alles rein oder heilig. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über den Begriff heilig? Das Gegenteil von heilig ist profan. So etwas für den alltäglichen Gebrauch, nichts Besonderes. Heilig ist etwas, was für einen bestimmten Zweck an die Seite genommen wird. Wenn du einen Urlaub planst und du sparst Geld dafür, dann ist dieses Geld nicht für profane alltägliche Zwecke, sondern es ist für den Urlaub geheiligt, an die Seite genommen. Wenn die Bibel davon spricht, dass etwas geheiligt wird, dann spricht die Bibel davon, dass etwas als etwas ganz Besonderes erachtet wird und es wird genommen für den Zweck und den Ruf Gottes. Die Bibel nennt uns Heilige. Sagt, wir sind von Jesus aus dem Profanen herausgenommen worden. Wir sind genommen und beiseite gestellt, gespart, für aufgespart für den lebendigen Gott. Und könnte es sein, dass Menschen und Situationen, Umstände, die uns an den Rand bringen, durch Dank, durch Wort Gottes und durch Gebet herausgelöst werden aus dem Staub des Profanen und etwas passiert, was sie freisetzt dafür, dass der Wille Gottes in ihrem Leben geschehen kann. Dass also hier was Machtvolles passieren kann. Wir treten raus. Wir gehen ein Stück weit auch aus dem Weg, sodass Gott reinkommen und Neues wirken kann und Menschen freisetzen kann. Wenn die Bibel sagt, lass dir die Versöhnung gefallen, sagt sie im gleichen Atemzug auch und gib diese Versöhntheit weiter. Das ist genau das. Ich trete aus dem Weg und sage, ich habe Gnade empfangen und ich gebe diese Gnade weiter. Ich halte nicht fest, sondern ich helfe mit, dass die Gnade Gottes freigesetzt werden kann, dass die Gnade Gottes hineinfließen kann. Finde ich den totalen Hammer, den Bibelvers aus dieser Perspektive betrachtet, unseren Umgang mit Menschen, die uns Mühe machen. Wenn wir das in einer Gemeinde üben und lernen, dann werden wir in Situationen kommen, wo Gott uns in unsere Gemeinde wirklich schräge Menschen führen kann. Auch kranke Menschen führen kann, in vielerlei Hinsicht krank und sie werden genesen, weil sie dem Erlöser begegnen. Wenn wir als Christen gegenüber bestimmten Personengruppen aus Angst, anstatt von der Liebe gefüllt, vorne an der Spritze stehen und gegen sie hetzen, dann halten wir Menschen davon ab, Teil des Reiches Gottes zu werden. Versteht ihr diesen Gedanken, den ich meine? Ich finde das sehr herausfordernd. Weil es ja richtig ist, auch zu sagen, bestimmte Lebensstile sind nicht gemäß dem Wort Gottes. Wichtig ist aber, dass wir Menschen gegenüber die Liebe Gottes ausstrahlen und das Veränderungs- und Überführungswerk dem Heiligen Geist überlassen, anstatt Leuten immer zu sagen, wie sie falsch sind. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber der Heilige Geist überführt. Das ist radikal. Und wenn wir sagen, Jesus, ich bin hier und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, ich möchte deine Liebe neu ergreifen und ich möchte diese Liebe weitergeben, dann wird Gott uns mit Menschen zusammenführen, die uns wirklich an den Rand bringen, wo uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wir nur noch schreien können, Herr, füll mich mit deiner Liebe. Das Ergebnis wird aber sein, dass genau diese übernatürliche Liebe Gottes kommt. Das Übernatürliche Gottes offenbart sich immer da, wo unsere menschlichen Möglichkeiten zum Ende gekommen sind und wo Menschen schreien, jetzt musst du hier durch. Das ist, was Paulus auch gelernt hat. Er beschreibt das ja. Er sagt, Gott, diese und jene Situation, die ist mir zu heftig. Ich bin dem nicht gewachsen. Nimm das fort von mir. Und Gott sagt, mach ich nicht. Aber lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Gottes Gnade kommt richtig durch, wenn wir am Ende sind. Siehst du also keine Möglichkeit mehr? Super. Das ist die beste Möglichkeit, um auf ein neues Level zu kommen, nämlich Gottes Level. Solange wir noch wissen, wie es geht, sind wir einfach zu schnell und zu leicht dabei, in eigener Kraft zu agieren. Aber Gott möchte seine übernatürliche Liebe durch uns einer verlorenen Welt offenbaren. Und das kann er nicht, wenn wir Christen immer aufstehen und der verlorenen Welt beständig nur sagen, was sie alles falsch macht. Sie können es gar nicht richtig machen, weil sie das Leben aus Gott gar nicht haben. Wie auch. Wir produzieren damit kein Leben, aber wenn wir sagen, Gott, das bringt mich an den Rand dieser Lebensstil, aber wie kann ich gegenüber dieser Person etwas von der Liebe Gottes ausstrahlen, dann ist alles möglich. Das, was diese Verse zu mir gesprochen haben, sagen, hey, hier ist ein Weg, fang an, Gott zu danken für solche Personen. Sprich Wort Gottes aus, bete für diese Personen. Segnet, weil ihr seid dazu berufen worden, Segen zu ernten. Letzte Woche habe auch ich bei uns in der Gemeinde über Einheit gesprochen. Wir haben hinterher bei Facebook festgestellt, wir hatten beide das gleiche Thema, um voneinander zu wissen. Und einer meiner Ausgangsverse ist Psalm 133 gewesen. Das ist einer dieser Klassiker über Einheit. Sieh, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind. Wir betrachten dann häufig dieses Einheit und einmütig zusammen. Und dann sagen wir noch, Gott liebt Einheit, weil da steht, das ist fein und lieblich. Aber hast du dir mal Gedanken gemacht, dass da an der Stelle steht, siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder beisammen sind? Einheit ist eine Tatsache, da, wo derselbe Vater ist. Jetzt ist es bei Brüdern manchmal so, die sehen anders aus, die haben andere Geschmäcker, haben einen anderen Lebensstil. Man würde vielleicht auf den ersten Blick gar nicht bemerken, dass sie Brüder sind. Aber da fängt es an, bei uns, dass wir anerkennen, der neben mir hier im Gottesdienst in der Reihe sitzt, hat denselben Vater. Wir haben ein und dieselbe DNA. Wir sind nicht in allem der gleichen Meinung. Wir haben nicht den gleichen Geschmack, wir lieben nicht dasselbe, wir sehen unterschiedlich aus, wir interessieren uns für ganz unterschiedliche Dinge, aber solange wir denselben Vater haben, sind wir eins. Und weißt du, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass wir gar nicht so eine wichtige Hauptrolle in dem Ganzen spielen. Manchmal denken wir ja, wir müssten so über andere, sind das jetzt auch, ne? Sind das auch Christen oder nicht? Was ich davon halte, ist völlig unerheblich. Wichtig ist nur, dass der Vater sagt, ist mein Sohn, habe ich gezeugt. Ob ich der Meinung bin, spielt keine Rolle. Die DNA ist entscheidend. So, das eröffnet einen völlig neuen Blick aufeinander. Nochmal, unser Miteinander in der Gemeinde ist ein Übungsfeld. In der Gemeinde lässt Gott ganz bewusst auch Menschen zu, die uns manchmal überfordern. Schwester Schleifstein, Bruder Schleifstein. Warum? Weil er das Edle, was er in dich hineingelegt hat, rauskitzeln möchte. So lauf nicht weg, wenn du Schwierigkeiten mit jemand hast, sondern fang an mal diesen Weg zu gehen, zu danken, Wort Gottes auszusprechen, zu beten. Und du wirst erleben, in der einen oder anderen Beziehung, wie ein echter Perspektivwechsel stattfindet. Und wer weiß, was da noch passiert. Es gibt irgendwo so einen Spruch, den ich mal gelesen habe, da heißt es, Freunde sind Fremde, die sich noch nicht kennen. Da ist alles drin. Aber wenn wir es lernen, unserem Miteinander diese Dimension Gottes zuzulassen, anstatt auszubüchsen, dann kann Gott gewaltig auch etwas tun in unserer Stadt durch uns und durch unsere Gemeinden. So einfach dieser Bibelvers klingt, so schön und romantisch das manchmal mit dem Begriff Liebe ist, dann haben wir ja gerne irgendwie Herzchen und alles Mögliche und Puschel und alles Mögliche drumherum. Echte göttliche Liebe ist nicht romantisch. Das ist eine echte Aufgabe. Aber wir müssen immer im Gedächtnis behalten, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen nicht vergesslich sein. Wir wollen nicht vergessen, dass wir auch einst und vielleicht immer noch in bestimmten Punkten total schräg drauf sind. Und dass Christus uns trotzdem liebt. Also warum sollten wir auf die Schrägheiten anderer achten und sie wegstoßen, wo wir doch wissen, Christus stößt uns nicht weg. Liebe Gottes ist was Radikales. Und ich möchte uns ermutigen, sie zu nehmen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diese Liebe von Jesus für dich persönlich noch gar nicht. Es gibt heute Morgen die Möglichkeit, wir werden gleich Abendmahl feiern. Gideon wird das anleiten. Abendmahl ist, wenn Christen zusammenkommen und sich erinnern, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Und er ist gestorben für uns. Guck mal, wir teilen Brot miteinander. Ihr habt das schon relativ klein hier gemacht, aber bei den Abendmahlversen, da heißt es über das Brot Folgendes. Jesus nahm das Brot und brach es. Hast du das schon mal gelesen? Da ging also was kaputt. Da wurde ein Brot gebrochen. Und dann sagt Jesus dazu, seht, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Was Jesus getan hat, ist, dass er zerbrochen wurde, damit wir heil werden können. Da gibt es eine Zerbrochenheit der Gottesbeziehung und in Jesus wird das heil und zusammengefügt, weil er zerbrochen wurde. Es gibt auch einen Zerbruch in den menschlichen Beziehungen, das ist die Folge dieses Gottesbruchs. In Jesus kann das heil werden. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann dürfen wir das ganz bewusst in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, ich kenne dich noch nicht, meine Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater, ist zerbrochen, mach sie heil. Ein anderer sagt, da gibt es jemanden hier in der Gemeinde, der nervt mich ganz gewaltig und wir haben uns gestritten und da ist was zerbrochen. Dann ist das die Möglichkeit, zu Christus zu kommen, er wurde zerbrochen, dass das heil werden kann. Dann nimm das als ein Startsignal, Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge aufzuräumen, weil wenn wir hier wieder zusammenkommen, dann sieht die Welt etwas davon, dass Jesus Heilung bringen kann und Dinge wieder zusammenbringen kann. Das ist das größte Wunder der Erde. Wenn Menschen mit Gott versöhnt werden und diese Liebe Gottes erfahren und als Folge davon zueinander finden und Versöhnung miteinander finden. Danke, Jesus, dass du ein so großartiger Gott bist. Du hast alles, was du geschaffen hast, gut gemacht. Nichts ist schlecht, nichts ist verwerflich. Herr, ich danke dir, dass jeder Einzelne das für sich sagen kann. Du hast mich geschaffen, ich bin gut, ich bin nicht verwerflich. Herr, und wir wollen einander so sehen, als gut und nicht schlecht oder nicht verwerflich. Du bist der, der uns reinmacht und das wollen wir feiern im Abendmahl jetzt. Du stellst uns wieder her, du machst uns gesund, du vergibst uns unsere Schuld, du schenkst uns ewiges Leben durch Jesus Christus und du fügst erneut zusammen, was zerbrochen war. Danke dafür. Amen.